herzlich willkommen bei Tante Emma Talk. Mein Name ist Anita, ich bin eure Tante Emma heute und ich habe eine Doula heute bei mir. Was das genau bedeutet, besprechen wir gleich. Vielleicht magst du dich erstmal vorstellen.
Ja, hallo, ich bin Ines. Ich bin 35 Jahre alt, dreifache Mama und gerade frisch ausgelernte Doula.
Sehr schön. Bevor wir in die Tiefe gehen und mal beleuchten, was das genau ist, wir wollen uns hier ein bisschen gemütlich machen. Wir sind in einem Tante-Emma-Laden. Was für ein Getränk darf ich dir anbieten? Kaffee oder Tee?
Ein Kaffee, bitte.
Welchen?
Ein schwarzer.
Schwarzen, okay. Kriegst du. Aber kein Espresso, ne? Einen normalen gefilterten. Okay, alles klar. Wenn du ein Getränk auswählen müsstest, der deinen Charakter beschreibt, was für ein Getränk wäre das?
Oh, eine gute Frage. Mir fällt ein Kakao ein, aber ich weiß nicht warum.
Ein Kakao, ganz spontan aus dem Bauch heraus. Sehr schön. Du weißt nicht genau warum. Vielleicht, weil er so süß ist.
Wer weiß.
Und der hat ja auch verschiedene Aspekte und ist auch sehr reichhaltig, oder?
Auf jeden Fall.
Okay. Du bist auf jeden Fall, du bist reich an Erfahrungen, wie ich auch schon ein bisschen rausgehört habe, nicht wahr? Was ist genau eine Doula? Also bestimmt viele Zuhörer fragen sich, Doula noch nie gehört?
Ja, ich sage immer gerne, um es einfach zu sagen, verständlich, die Kurzform sozusagen, das ist wie eine Hebamme, nur nicht auf medizinischer Ebene, sondern auf emotionaler. Was das im Detail geht, kann man natürlich genauer beleuchten, aber so hat man zumindest erstmal eine ganz grobe Vorstellung, dass sich das hier durchaus auch um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett handelt, aber nicht eben, dass ich jetzt medizinisch berate, sondern wirklich der Frau dann beistehe, indem ich auf gut Deutsch gesagt, wie eine Freundin, die jetzt das Händchen halte.
Ach, sehr schön. Und wie bist du genau dahin gekommen?
Ja, das ist eigentlich ganz witzig. Das war ursprünglich ein Kindheitstraum, also nicht direkt die Doula, aber ich wollte schon gerne etwas in Richtung Hebamme zu machen. Aber Hebamme war mir eigentlich zu viel Verantwortung, weil man doch sehr sagen muss, in Anführungsstrichen, was eine Frau zu tun hat. Und letztendlich hat es aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Ich bin dann Konditorin geworden, also was ganz anderes. Und bin dann jetzt vor 2 Jahren umgezogen und konnte mich dann hier aufgrund der Entfernung konnte und musste ich mich beruflich neu orientieren. Und habe dann das erste Mal davon gehört, dass hier die Doula, dass man das hier lernen kann. Und dafür habe ich mich dann angemeldet, einfach um mal zu gucken, gefällt mir das, ist das was für mich? Ja, und das hat mich so gepackt und bestärkt, das ist genau meins.
Woraus besteht die Ausbildung genau? Aus welchen Aspekten?
Das sind, es geht einmal darum, dass man generell so ein bisschen mehr die Stärke der Frau beinhaltet. Also das, also einerseits natürlich das Psychische, die Frau in ihrer Kraft zu stärken. Jede Frau ist kraftvoll und vieles wird ihr dann im Laufe des Lebens einfach genommen aus verschiedenen Gründen. Und dann natürlich auch der Geburtsvorgang. Aber wie soll ich sagen, nicht so dieser klassische Geburtsvorbereitungskurs, wie man das kennt, sondern mit vielen verschiedenen Einflüssen, oder Themen, welchen Einfluss hat die Umgebung, welchen Einfluss hat ein positiver Arzt oder einer, der nicht so positiv ist und was macht das mit der Frau, wenn der Mann Angst hat und sie selber eigentlich mutig ist und so. Einerseits der Theorie-Teil und dann geht es auch so ein bisschen in Praxis, wenn es dann darum geht, mit Tüchern zu arbeiten, also das Rebozo oder ein bisschen massieren. Also auch hier wieder nicht im medizinischen Sinne, sondern es geht mehr um diese unterstützende Wohlfühlbereiche.
Da ploppen aber ganz viele Fragen gerade bei mir auf. Okay, also ihr seid dazu da, eine positive Atmosphäre auch zu schaffen und die Frau zu stärken. Das habe ich soweit verstanden. Das mit dem Mann, das finde ich auch einen interessanten Aspekt. Wenn der Mann Angst hat, aber die Frau nicht, könntest du es mir näher erläutern, was das bedeutet?
Ja, also man hat zum Beispiel festgestellt, kann jetzt keine Studien oder was denn, aber dass man man kann die Hormone testen, die jemand in die Luft ausstößt sozusagen. Ich hoffe, ich erkläre das richtig. Und diese gehen dann eben vom einen Menschen zum anderen über. Und wenn jemand ängstlich ist, dann geht diese Angst hormonell gesehen rüber auf den anderen Menschen und können auch dort Angst auslösen. Und so kann das zum Beispiel auch sein, dass wenn der Vater Angst hat, dass das auch auf die Hebamme übergeht. Ah. Und die dann vielleicht das CTG anders bewertet, als wenn sie es bei einem sicheren Papa dann bewerten würde. So einfach dargestellt, aber es kann sich auf viele Bereiche ausleben, auch wenn der Papa zum Beispiel ganz dringend auf Toilette muss und deswegen angespannt ist, dann kann diese Anspannung auch übertragen. Das ist ein ganz spannendes Thema.
Sehr spannend. Und wie löst ihr dann diese Anspannung da auf? Das stelle ich mir echt schwierig vor, wenn da so eine ganze komplette Spannung im Raum ist und du hast so die Aufgabe, die Spannung zu lösen, während die Frau da gerade am Kämpfen ist.
Ja,
ja.
Ja, da ist tatsächlich die große Kunst dabei, dass wir als Doula tatsächlich die Möglichkeit haben, solche Anspannungen zu erkennen. Während die Hebamme, die muss tatsächlich dann darauf achten, ist das CTG richtig, wie ist der Muttermund und solche Sachen, während wir Frauen auf die Stimmung achten können, wir Doulas auf die Stimmung achten können und was strahlt jemand aus und wir können Fragen stellen zwischendurch. Und dementsprechend dann versuchen, diese Ängste zu lindern. Also, dass wenn der Vater zum Beispiel Angst um die Frau hat, herauszufinden, was ist genau diese Angst. Und dann ihm diese Angst nehmen, indem wir erklären, was da gerade passiert. Mhm. Also nicht schönreden, sondern erklären, warum gerade was, damit alle Seiten immer sich in Sicherheit fühlen. Mhm. Und wenn jeder weiß, dass alles gut ist, wie es gerade ist, dann kann jeder auch eine stressige Situation besser als solche dann annehmen.
Okay. Also quasi den Eltern wieder ein bisschen Kontrolle geben sozusagen, indem sie wissen, was da gerade passiert. So verstehe ich das.
Ja, genau.
Mhm. Und wie kommt man zu dir? Also wie durch welche Kanäle kommt man zu dir? Und wie sieht die Vorbereitung, Nachbereitung aus?
Also in meinem Fall, ich bin eine Doula in Österreich und ich gehöre dem Verein DIA an, die Abkürzung für Doulas in Austria. Mhm. Und es gibt aber auch in Deutschland einen Doula-Verein, das ist dann Doula in Deutschland e.V. Und das ist dann eine Ansammlung an Doulas, die entsprechend diese auf ihrer Homepage dann gelistet haben, auf ihrer Vereins-Homepage. Es gibt auch freie Doulas, das heißt, die gehören diesem Verein nicht an, werden dementsprechend schwieriger gefunden, haben aber den Vor- oder Nachteil, kann man sehen, wie man will, dass sie natürlich entsprechend freier sind. Also in meinem Fall zum Beispiel darf ich keine Alleingeburten begleiten, sondern ich darf nur, wenn eine Hebamme dabei ist. Mhm. Als freie Doula könnte ich auch eine Alleingeburt begleiten.
Ah ja.
Als Beispiel. Und dann kann man mich eben, oder auch andere Doulas, über diese Homepage dann kontaktieren. Entweder direkt über die Daten, die da angegeben sind, oder ein bisschen über die Homepage schnuppern, die ich da hinterlegt habe. Ja, dann kann man schauen. Also ich kann jederzeit kontaktiert werden, nach dem ersten positiven Schwangerschaftstest oder eine Woche vor der Geburt sozusagen.
Ja. Ja,
genau, aber es ist immer empfehlenswert, natürlich entsprechend Vorlaufzeit einzuplanen, damit man auch Zeit hat, sich kennenzulernen und zu wissen, wer hat eigentlich welche Wünsche an die jeweilige andere Person.
Was wäre denn die optimale Vorlaufzeit, wenn es gut läuft?
Also empfohlen wird eigentlich immer so in den ersten 3 Monaten, aber ich persönlich halte es auch für ausreichend, wenn man so ab Mitte der Schwangerschaft etwa, also, oder anders gesagt, man plant in etwa 3 Termine vor der Geburt ein, wo man sich dann entsprechend kennenlernen kann. Mhm. Und je nachdem, wie man diese Termine dann aufgeteilt haben möchte, ob lieber 3 Termine straff hintereinander dann im letzten Drittel oder lieber auf die ganze Schwangerschaft.
Verstehe. Und wie, was bespricht man dann beim Kennenlerngespräch?
Es geht in erster Linie darum, einfach gesagt, eine Art Wunschliste für die Geburt auszuarbeiten. Natürlich ist jeder im Klaren, dass immer etwas dazwischen kommen kann, aber damit ich auf jeden Fall weiß, wie ich dann auf emotionaler Ebene dieses erfüllen kann, beziehungsweise mich dafür einsetzen kann, dass sie nicht daran gehindert wird. Und falls es doch anders kommt, dass ich dann entsprechend ihr beistehen kann und erklären kann, warum ist das denn jetzt gerade anders und warum.
Ja.
Damit sie sich nicht überrannt fühlt, sondern wirklich das gut annehmen kann.
Das heißt, passt du auch immer auf, okay, passiert jetzt das, was sie sich gerade wünscht und vorstellt?
Ja, es klingt so ein bisschen nach Kopfdenken tatsächlich. aber es hat mehr so ein bisschen auch mit dem Gefühl zu tun, dass ich im Hinterkopf, also als Beispiel, sie möchte kein Dauer-CTG haben, dann könnte ich ihr vorschlagen, also ich darf auch hier wieder keine direkte Beratung geben und ich kann auch nicht selber die Hebamme fragen, wie sieht es aus, könnte nicht so und so, aber ich kann sie ermutigen, die Hebamme zu fragen, wäre es nicht sinnvoller oder könnte ich nicht stattdessen ein mobiles CTG. Dann hat sie zwar das CTG, was dann vielleicht tatsächlich nötig ist, aber sie kann sich mobil damit noch bewegen.
Okay. Das ist aber ganz schön auf Messerschneide teilweise, ne? So eine Gratwanderung, die du dann meistern musst.
Ja, das ist nicht ganz einfach, aber trotzdem eine schöne Aufgabe. Und ja, das letztendlich kommt tatsächlich so diese Menschenkenntnis. Also das funktioniert auch nur, wenn man wirklich sich in die andere Person hineinversetzen kann. Also jemand, der keine Empathie hat und sowas kann man auch nur bedingt lernen, da wird es dann schwierig, als Doula zu arbeiten. Also man muss schon von Natur aus ein Mensch sein, der sich gut in die andere Lage hineinversetzen kann und dann auch Verhalten der anderen Person dann spüren, ob jetzt gerade etwas in Ordnung ist oder nicht. Es kann auch sein, dass jetzt die Frau zum Beispiel sich immer eine Wassergeburt gewünscht hat, ist dann im Wasser und merkt eigentlich, das ist überhaupt nichts für sie. So kann es natürlich auch gehen, dass sie selber den Wunsch gar nicht mehr verspürt und von ihrem eigenen Plan abkommt.
Okay. Und wie läuft eine Nachbereitung, wenn es dann doch nicht so vielleicht gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen?
Ja, da geht es tatsächlich in erster Linie zuhören. Und nochmal die Geburt hinterher durchsprechen, weil gerade unter der Geburt läuft vieles so nebenher als Gebärende, dass man gar nicht so richtig mitkriegt, was ist da eigentlich passiert. Oder manche kriegen nicht mit, dass sie überhaupt einen Wehentropf bekommen haben oder solche Sachen. Und das kann man hinterher dann alles nochmal durchsprechen. Zum Beispiel den Geburtsbericht, Geburtsjournal anfordern und das dann nochmal durchgehen. Und wenn das dann doch zu schwierig ist, weil wirklich ein Trauma entstanden ist, dann haben wir eine Ressourcenliste, wo dann entsprechende Kontakte draufstehen mit Psychologen, Traumaberatung und all so eine Sachen, dass wir dann entsprechend sie dahin weiterverweisen können.
Okay. Wir hören jetzt da ganz viel das kleine Kind dazwischen. Ich hoffe, die Zuhörer können trotzdem dir noch folgen, liebe Ines.
Ja, ich hoffe.
Wie siehst du denn die Geburten denn heutzutage? Hat eine Entwicklung stattgefunden oder stagniert es vielleicht? Wie empfindest du die Geburten von Frauen heutzutage?
Ja, schwierig. Also ich finde sie tatsächlich fürchterlich, wenn ich mir viele Geburten so anschaue, entweder weil ich ja Dokumentationen anschaue oder selber die Erfahrungsberichte anderer Frauen oder Geburtsberichte bei YouTube, wo auch immer man das findet, finde ich fürchterlich. Im Vergleich zu 50 Jahren, vor 50 Jahren oder was, wo unsere Mütter und Omas noch entbunden haben, geht es trotzdem besser. Also es ist besser als damals, dass die Babys wirklich die Möglichkeit haben, im Krankenhaus noch im Bett, im Rooming-in zu schlafen und solche Sachen, dass das Stillen gefördert wird, dass es Stillberatung gibt, dass es Trageberatung gibt und solche Sachen. Das ist schon besser. Aber jetzt kommt gerade so ein bisschen der Punkt, wo wir uns wieder ein bisschen zurückentwickeln würden. Die Hausgeburten werden so verteufelt und wenn das Stillen nicht funktioniert, dann wird sofort zur Flasche gegriffen. Also ich bin kein Verteufler von Flaschen, aber es gibt so viele Frauen, die angeblich zu wenig Milch produzieren, dass es aus meiner Sicht nicht mehr natürlich ist, sondern hier Probleme gemacht werden, wo keine sind. Und die Interventionsspirale, das fängt ja an, dass das Kind nicht termingerecht kommt, dann wird eingeleitet, dann gibt es die PDA, den Wehentropf, das CTG ist pathologisch, der Muttermund nicht schnell genug und am Ende ist es dann doch im Kaiserschnitt. Und das ist eine erschreckende Geschichte, wie viele Geburten oder wie wenig Geburten tatsächlich noch interventionsfrei sind.
Wie viele sind das dann? Hast du irgendwelche Daten dazu?
Ich glaube, das sind 5%.
Was?
Ungefähr. Ja.
Ach, nee, das ist jetzt noch weniger, als ich erwartet hätte. Nein, ach.
Ja, das ist sehr wenig.
Das ist ja echt krass. Wahnsinn.
Also man muss dazu sagen, als Intervention zählen aber auch alternative Methoden, wie zum Beispiel Akupunktur. Sowas zählt auch mit rein. Aber es ist trotzdem erschreckend, dass das so wenig sind, wo man nicht in die Natur eingreift.
Wahnsinn, Wahnsinn. Okay. Wie könnte eine gute Geburt aussehen? Also wie sieht in deinen Augen eine gute Geburt aus? Also du hast gesagt, viele Interventionen, ja, da neigt bestimmt die Frau auch, sich total hilflos zu fühlen, nehme ich mal an. Mhm. Und wie würde eine gute Geburt aus deiner Sicht aussehen?
Also es gibt den Michel Audran, der ist sehr bekannt im Bereich Geburten, und der sagt immer gerne, die beste Hebamme ist die, die strickt, die im anderen Raum sitzt und strickt. Nicht des Strickens wegen, sondern weil sie da die Frau machen lässt und trotzdem alles unter Beobachtung hat, ohne aber, dass die Frau sich allein gelassen fühlt oder kontrolliert fühlt. Hm. Und das ist eigentlich so ja, das Grundprinzip, was man sagen kann, dass jede Frau braucht ihren Rückzugsort an einem Ort, wo sie sich wohl und sicher fühlt. Und hier ist das Thema Sicherheit eben auch immer die Frage, fühlt man sich wirklich sicher oder hat man die Sicherheit einfach nur so gelernt, dass ein Krankenhaus sicherer ist als zu Hause? Mhm. Und insofern fängt eigentlich eine gute Geburt aus meiner Sicht schon sehr früh an. Schon in der Pubertät zum Beispiel, wo die Mädchen zur Frau werden, dass dann dieses Körpergefühl nicht in Scham endet oder ich bin nicht schöner als die anderen oder ich kann das nicht oder ich habe Angst vor der Geburt, weil im Fernsehen zeigen sie das so. Sondern dass man, ja, das... Wir wissen ja auch gar nicht mehr, wie Geburten eigentlich funktioniert. Also nee, früher war es so, dass im Mehrgenerationshaus, da haben die Omas quasi ihre Enkel empfangen. Und heute gibt es das sowas gar nicht mehr.
Krass, was meinst du, warum das so gekommen ist?
Wirtschaft.
Ja?
gesagt. Also es ist wirklich erschreckend, weil man selbst bis ins 17. Jahrhundert zurückblickt, wie da schon an den Geburten manipuliert wurde. Das ist wirklich erstaunlich, dass der Körper trotzdem noch, trotz dieser Manipulation über Jahrhunderte hinweg, dass der noch arbeiten kann, wenn man ihn lässt.
Mhm. Du hast gesagt, es fing schon sehr früh an mit der Manipulation. Inwiefern? Also ich bin noch geschichtlich nicht so versiert, was Geburten betrifft, aber du scheinst da mehr Wissen zu haben.
Ja, es gibt da wirklich ganz fürchterliche Geschichten. Also zum Beispiel, dass man im 17. Jahrhundert nichts darüber wusste, dass der Muttermund sich erst öffnen muss. Und dann hat man mit der Zange versucht, das Kind da rauszuziehen und dann hatte man nur den Kopf in der Hand. Also wirklich fürchterlich. Und dass dann irgendwann später die Frauen auf den Rücken gelegt wurden, damit man eben besser gucken kann. Also vorher, als noch die Ammen tatsächlich sich begleitend um die Frauen gekümmert haben, da war es noch einfacher, als später irgendwann die Männer das übernommen haben und dann die Frauen hingelegt haben. Und so kamen dann nach und nach die Probleme, ja, die vorher nicht entstanden sind. Aber man hat es einfach so übernommen, ohne das zu hinterfragen, oder hat auch Studien unterschlagen.
Okay.
Ja.
Ja, komisch, oder? Obwohl wir selbstwirksam sind als Frauen und der Körper weiß, wie er das zu machen hat, kommt man zu ganz vielen Interventionen. Und ich habe auch das Gefühl gehabt als Schwangere, dass viele Ängste, die nicht meine eigene waren, plötzlich auf mich eingetroffen sind.
Ja, das Spiel mit der Angst. Das ist ja, weil hier geht es eben nicht nur um das eigene Leben, sondern um das Leben des Kindes. Und irgendwo auch ein bisschen dann um die eigene Verantwortung, die man übernehmen möchte. Und man muss sehr stark sein, das auch aushalten zu können, dass ich, wenn ich etwas ablehne, was jemand anders mir empfiehlt, und hier, vor allem jemand, der aus gesellschaftlicher Schicht höher ist als ich, nämlich ein Arzt, wenn der sagt, ich würde das empfehlen, sonst kann deinem Kind das und das passieren, und man lehnt das ab. Und es würde dann eventuell doch was passieren, heißt es, dass ich verantwortlich bin. Ich meine, letztendlich bin ich immer für alles verantwortlich, ob ich es ablehne oder annehme. Aber hier geht viel darum, dass einerseits die Angst, ich habe Angst, dass dem Kind was passiert, und andersrum eben, kann ich die Verantwortung damit tragen.
Da wird viel mit Angst gespielt, und bei den Geburten habe ich das Gefühl, ne?
Ja.
Naja. Was empfiehlst du den Frauen, die aktuell schwanger sind, wie sie aus dieser Angstspirale rauskommen können?
Erstmal ganz wichtig, keine Geburten anschauen oder drüber lesen, die mit diesem dieser Angst spielen. Also ich kann da sehr empfehlen, wenn man sich Geburten anschauen möchte, was ja auch nicht jedermanns Sache ist, und man auf Videoplattformen danach sucht, dass man nicht Geburt als Stichwort eingibt, sondern Hausgeburt oder Alleingeburt oder sowas in diese Richtung. Weil dann hat man schon mal diese typische Interventionsspirale ausgeschlossen. Natürlich gibt es auch da Horrorgeschichten, aber die sind wesentlich kleiner. Also die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass man nach Anschauen einer solchen Geburt Angst vor Geburt hat, ist geringer, als wenn ich mir wirklich so eine Krankenhausgeburt anschaue, auch im Spielfilm oder...
Oh ja, die sind immer sehr dramatisch.
Ja, und so unrealistisch. Da ist ja ein Wehensturm von zu Hause bis zum Krankenhaus, haben die Frauen durchgehend Wehen. Und die Blutblase kriegt Platz immer im Geschäft.
Ja, natürlich, im Geschäft. Direkt da, wenn man sich in der Umkleide umziehen wollte. Natürlich da. Oder im Restaurant.
Ja, genau.
Genau. Okay. Was für Frauen, was für Familien kommen denn zu den Doulas? Was für Erfahrungen habt ihr so gemacht?
Es sind meistens tatsächlich Frauen, die schon eine traumatische oder eine unschöne Geburt hatten und sich dementsprechend herausfinden wollten, woran lag das und wie kann ich das beim nächsten Mal verhindern? Und so kommen dann viele auf die Doulas. Und andersrum sind es aber auch Frauen, die generell ein gutes Körperbewusstsein haben, sehr naturverbunden leben, die dann auch gucken, wie kann ich mir Unterstützung holen, ohne aber da jetzt irgendwie bevormundet zu werden.
Ja, ja. Ich denke, viele haben auch heutzutage Angst, im Krankenhaus zu landen, aus unterschiedlichen Gründen. Viele Interventionen, die jetzt noch mehr geworden sind oder auch teilweise, dass sie abgeschnitten werden von den Vätern oder sogar von ihren Babys. Und auch planen vielleicht im Hinterkopf mit einer Hausgeburt oder Alleingeburt, aber sich unsicher fühlen. Was rätst du den Frauen?
Ja, das ist tatsächlich sehr schwierig. aber dass sie es generell in Betracht ziehen, ist schon mal etwas Gutes. Und das ist tatsächlich auch der Wandel, den wir aktuell haben, dass nicht nur die Hausgeburt, einfach weil ich es gerne möchte, in Frage kommt, sondern eben auch aufgrund der Corona-Maßnahmen, ob man sie jetzt für gut heißt oder nicht, spielt keine Rolle. Mhm. Aber es sind doch gewisse Ängste damit verbunden. Entweder Angst vor Krankheit oder Angst, dass der Papa nicht dabei sein darf oder Angst, dass das Kind sich infiziert oder was auch immer. Mhm. Und zu Hause hat man all diese Risiken, die jetzt da bestehen, tatsächlich nicht. Und das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Und dann ist es ganz gut, wenn man sich entsprechend mit Gleichgesinnten austauscht. Also nicht, dass man, dass man selber ein Gefühl dafür bekommt, welche Menschen in meiner Umgebung tun eigentlich mir gut. Es gibt ja immer, irgendjemanden kennt man immer, der sagt, das ist aber gefährlich, wenn du zu Hause dein Baby bekommst. Was ist, wenn etwas passiert? Und entweder kann man damit umgehen und kann dann natürlich den Kontakt weiter pflegen, alles erklären, seinen Standpunkt vertreten, oder aber es ist besser, dass man dann nichts davon weiter erzählt und solche Kontakte meidet, insbesondere wenn sie dann wirklich Angst machen. Weil je mehr man mit solchen Leuten zu tun hat, desto mehr überträgt sich das auch. Denn für den Fall, dass dann doch was passiert, dann kommt das typische, habe ich dir doch gesagt.
Kann ich aus Erfahrung sagen, ja.
Und das ist das Letzte, was man dann wirklich gebrauchen kann. Also mit Gleichgesinnten austauschen, ob es die Freundin ist, ob es eine Doula ist oder eine Hausgeburtshebamme. Und wenn es nur eine Beratung ist, einfach nur mal etwas anhören.
Ja. Gibt es auch Foren, wo sich die Frauen gut austauschen können? Also so seriöse Foren, sage ich mal.
Ja, ich würde mich dann allerdings nicht auf allgemeine Geburtenforen beziehen, sondern wirklich dann auf Foren, die sich auf Haus- oder Alleingeburten beziehen, weil dann eben die Interessen wirklich die gleichen sind. So in allgemeinen Foren, da hat man wieder die Konflikte dann, dass man wirklich die zwei verschiedenen Geburtenarten als gut oder schlecht bewertet.
Ich denke, viele haben auch Angst, träumen von diesem Schritt Alleingeburt oder Hausgeburt zu machen, aber haben Angst, diesen Schritt zu machen, weil sie das nicht genau wissen, wie das alles abläuft. Und das ist wahrscheinlich wirklich gut, Kontakt mit Gleichgesinnten zu haben. Hast du denn Leute in deiner Umgebung gehabt, die mal eine Hausgeburt oder Alleingeburt hatten?
Nein, tatsächlich nicht. Ich bin die Einzige. Also meine Tante hat zwar drei Hausgeburten gehabt, aber sie, obwohl alles gut gegangen ist, sagt sie, sie würde das nicht machen, nicht nochmal machen. Einfach weil man sagt, es ist eigentlich verantwortungslos. Aber sie selber hat trotzdem eine sehr gute Erfahrung damit gemacht. Und sonst kenne ich tatsächlich niemanden persönlich.
Moment,
Also
sie hat
nicht mehr.
gesagt, sie wird es nie wieder machen, weil es ist verantwortungslos, hat aber eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Das habe ich jetzt richtig gehört.
Ja, genau. Das ist eben das
Okay.
gesellschaftliche Denken.
Ach krass. Was für
Ja.
einen Druck das macht, oder? Von außen.
Ja, leider.
Sehr spannend. Okay. Und du hast deine Geburten im Krankenhaus, wenn man fragen darf, gemacht, oder?
Meine erste Geburt war eine recht selbstbestimmte Krankenhausgeburt, die war eigentlich ganz gut. Meine zweite war dann eine Beckenendlage, die ich aber trotzdem spontan versuchen wollte, was dann nicht funktioniert hat und im Kaiserschnitt endete. Aus heutiger Sicht weiß ich auch warum, einfach weil man mich nicht so hat machen lassen, wie ich es gerne wollte. Zumindest vermute ich das. Und aufgrund dieser Erfahrung habe ich dann gesagt, ich möchte beim dritten Kind gerne eine Hausgeburt. Und aufgrund des vorigen Kaiserschnitts habe ich aber keine Hebamme in meiner Umgebung gefunden. Und dann habe ich aber über ein Forum im Internet, über Facebook, dann eine Hebamme gefunden, die 400 Kilometer tatsächlich zu mir gefahren ist, um
Ach,
dann mich zu
Wahnsinn.
begleiten.
Boah, starkes Stück, schön.
Also das kann ich auf jeden Fall jeder Mama noch ans Herz legen, für den Fall, dass sie denkt, alles geht nichts mehr und ich finde keine Hebamme oder keine Doula. Es gibt immer irgendwo eine Möglichkeit, wenn es so sein soll.
Man muss sich nur dahinterher klemmen.
Ja, und auch Möglichkeiten in Betracht ziehen, an die man vielleicht vorher gar nicht so denkt.
Nee. Und wie war deine Hausgeburt, wenn ich da fragen darf?
Die war wunderschön, aber auch sehr schnell mit 2,5 Stunden.
Wow.
Sehr schnell. Das einzige Problem, was ich hatte, dass sich die Plazenta nicht selbstständig gelöst hat, da musste ich dann doch noch mal ins Krankenhaus. Aber das war ein schneller Eingriff. Am nächsten Tag war ich dann wieder zu Hause. Also
Ah ja.
sie hätte so oder so operiert werden müssen. Für diejenigen, die immer denken, siehst du, wäre es mal gleich ins Krankenhaus gefahren. Insofern hatte ich die Geburt zu Hause und dann die Plazenta im Krankenhaus.
Ach, schön. Schön. 2,5 Stunden hätte ich auch gern gehabt. Bei mir lief es gefühlt über 3 Tage.
Ja, 3 Tage ist nicht schön. Aber ich muss trotzdem sagen, meine erste Geburt mit 8 Stunden war trotzdem angenehmer als die 2 Stunden. Es war zwar schneller, aber die Wehen sind dann auch sehr viel intensiver.
Ah, okay. Also steigert sich das von Geburt zu Geburt irgendwie, oder?
Also man sagt tatsächlich, dass die Wehen mit jedem Kind schlimmer werden und das betrifft auch die Nachgeburtswehen. Und das kann ich leider bestätigen.
Ach Mensch, ich
Ja,
es.
ich will gerne was anderes sagen.
Du nimmst mir gerade die Hoffnung.
Das Gute ist ja, dass wir Frauen, wenn man uns lässt, mit so einem wunderbaren Hormoncocktail ausgestattet sind, dass wir das alles wunderbar überstehen und hinterher mit so viel Freude und Stolz umhüllt werden, dass alles vergessen ist.
Ja, okay, dann gucke ich mal hoffnungsvoll in die Zukunft. Ah, sehr schön. Manche Mütter fragen sich bestimmt auch, also das wäre mir als Frage gekommen, okay, jetzt würde ich mir eine Doula als Unterstützung nehmen, aber wie ist es versichert? Muss ich es selber zahlen?
Also Doulas laufen nicht über die Krankenversicherung, das heißt, sie werden müssen selber gezahlt werden. Wie teuer die sind, hängt tatsächlich von Doula zu Doula. Da gibt es sehr große Spannweiten, weil jede Doula auch andere Sachen anbietet. Also ich zum Beispiel, ich biete nur in Anführungsstrichen die Begleitung von Schwangerschaft und Geburt an, während aber viele andere zum Beispiel noch sich mit noch Yoga anbieten oder Akupunktur oder diverse andere Fortbildungen gemacht haben und dementsprechend haben sie ein größeres Sortiment, was sie anbieten können, was natürlich vorteilhaft ist, aber das kostet natürlich dann auch. Und
Okay.
versichert sind wir insofern, als dass wir eine klassische Haftpflichtversicherung über den Verein haben. Aber wir sind jetzt nicht versichert in dem Sinne, dass wenn etwas mit dem Kind oder mit der Frau passiert, das läuft dann alles klassisch über die Hebammenversicherung oder Arzt oder wer, wo auch immer und wie auch immer da geboren wird. Also da bin ich oder du lässt dann wirklich das, ja, vergleichbar wie eine Freundin. Wenn die dabei ist und die Geburt läuft schief, dann haftet sie auch nicht dafür.
Alles klar, okay. Verstehe. Quasi die psychologische Begleitung während der Geburt, so wie ich das verstehe.
Ja,
Komplett.
richtig.
Sehr schön. Was könnte deiner Meinung nach noch besser werden, damit die Geburt auch positiver wieder in den Köpfen ist? Weil ich habe das Gefühl, wie wir gerade gesprochen haben, es ist ja sehr viel mit Angst behaftet. Aus deiner Duda-Sicht, was können die Gemeinschaft um die Frau herum machen, damit das wieder als positiver erlebt wird?
Also wenn es möglich ist, das hat ja nun nicht jeder die Möglichkeit, aber wenn eine Frau eine Hausgeburt hat und oder haben möchte und schon Kinder da sind, dass diese dabei sein dürfen. Natürlich immer mit der Option, dass wenn das Kind damit nicht zurechtkommt, dass dann eine entsprechende Betreuung da ist, die das Kind dann aus dem Geschehen ziehen kann. Aber ich denke, so bekommt ein Kind wirklich den ersten Eindruck davon, dass das natürlich anstrengend ist und alles und kein Zuckerschlecken, aber trotzdem alles schön und natürlich. Und das andere ist aus meiner Sicht im Rahmen der klassischen Aufklärung im Teenageralter, dass die Kinder wirklich ein gesundes Verhältnis zum Körper bekommen. Nicht, dass die mit der Pille versuchen, zum Beispiel den Monatszyklus zu unterdrücken, weil es ja nervig ist, sondern wirklich, welche Vorteile die verschiedenen Zyklusphasen haben. Genau, und dass halt immer im gesamten Leben eigentlich das Körpergefühl, das Vertrauen in den eigenen Körper gestärkt wird. Und wenn man selber ein Vertrauen in den eigenen Körper hat, dann hat man auch Vertrauen in die Geburt. Und für den Fall, dass dann doch irgendwas während der Geburt nicht funktioniert, dann kann man immer noch ins Krankenhaus gehen und dann können wir super dankbar sein, dass es die Medizin gibt.
Also wir verteufeln nicht die Medizin, sondern es ist gut, dass es die Medizin gibt. Nur
Genau. Wir dürfen
vielleicht
sie noch nicht missbrauchen, aber wir dürfen dankbar sein, dass es sie gibt.
ja, total. Also das heißt, die Leute um der Frau herum sollten das Vertrauen der Frau stärken in ihren eigenen Körper, schon von Teenageralter an, als auch während der Schwangerschaft immer ihr Vertrauen quasi stärken. Sehr schön. Okay, möchtest du noch zum Abschluss was unseren Zuhörern mitgeben?
Ja, jede Frau ist natürlich etwas Wunderbares und kraftvoll und jede Frau schafft das und wir sind mit einer super tollen Intuition ausgestattet und darauf dürfen wir sehr gerne hören. Und manchmal muss man es wieder erlernen, darauf zu hören, aber wenn wir darauf hören können, dann ist diese Stimme sehr, sehr wertvoll in vielen Lebenslagen.
Genau. Und vielleicht sich wirklich, wie du sagtest, Leute suchen, die ähnlich denken, damit man positive, ja, Vibes hat. Mir fehlt das deutsche Wort gerade dafür. Auf jeden Fall positive Energien aufnimmt und sich nicht irgendwie in eine Angstspirale versetzen lässt und vielleicht noch Ängste noch annimmt, die nicht ihre eigene sind. Würde ich jetzt
Genau,
noch geben. Ja, und an die
richtig.
Gemeinschaft immer die Frau stärken und nicht irgendwie zusätzliche Ängste schüren. Und wenn sie Angst hat, wie wirklich zu Ende denken, was wäre dann? Weil am Ende ist wirklich immer noch das Auffangnetz des Krankenhauses ja da. Aber
Genau.
man kann ja
Und
trotzdem.
ja, und ein klassisches Gedankenmuster ist auch, was wäre, wenn? Und diesen Gedanken eigentlich ersetzen durch, was kann ich tun, damit es gar nicht erst passiert.
Ja. Also Prävention statt Nachsorge. Okay. Ja, dann danke ich dir für das Gespräch, aber ich entlasse dich noch nicht, sondern ich entlasse dich mit etwas aus meinem Tante-Emma-Laden. Ich habe so eine Art Harry Potter Mary Poppins-Tasche, wo ich unendlich viele Sachen rausziehen kann. Ich bin sehr gut sortiert, natürlich Bio, Bio, Bio.
Sehr
Aber ich habe
schön.
natürlich auch alle möglichen Waren von Büchern bis keine Ahnung was. Such dir was aus.
Eine Tafel Schokolade.
Oh, okay. XXXXL oder welche Sorte da darf es sein?
was hätte ich gern? Ein After
Ein After Eight. Okay, aber du kriegst nicht nur einen, sondern eine ganze
Oh, wunderbar, ein
große
Jahresvorrat.
Packung. Ein Jahresvorrat. Ich danke dir für das schöne
Ich
Gespräch. Ich wünsche dir
danke
noch einen schönen Abend und an meine Zuhörer, bis zum nächsten. Tschüss.
auch. Tschüss.